Wir erleben in Debatten immer häufiger, dass Menschen ihren eigenen moralischen Standpunkt so stark aufladen, dass es mehr oder weniger zu einem Element ihrer eigenen Persönlichkeit wird. Aus meiner Sicht ist Verletzlichkeit allumfassend, vor allem im Diskurs. Ja? Also heute kann ja kaum noch jemand über eine Wärmepumpe sprechen, ohne irgendwie in Rage zu geraten. Hier werde ich auch in meinem Buch selber wertend und bin der Ansicht, dass diese sogenannte Diskursvulnerabilität, so wie ich es getauft habe, ein echtes Problem für unsere freiheitliche Demokratie ist. Und wenn wir jetzt diskursvulnerabel sind und es immer weiter werden, führt es dazu, dass wir Gefahr laufen, bestimmte Argumente nicht mehr zu hören, die wichtig wären, um unsere Entscheidungen als Gesellschaft zu treffen. Und aus meiner Sicht müsste der Umgang mit Risiken, der Umgang mit Ungewissheit Element in der Schulbildung sein und auch viel besser kommuniziert werden durch die Medien und die Politik.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Wir werden immer empfindlicher. Unsere Eltern und Großeltern lebten wahrscheinlich viel gefährlicher als wir und doch sehen wir überall Risiken und erwarten Schutz und Vorsorge. In Diskussionen fühlen wir uns schnell persönlich angegriffen und in unserer Identität bedroht. Frauke Rostalski meint, das ist ein Problem. Sie ist Juraprofessorin an der Universität Köln, beschäftigt sich unter anderem mit Rechtsphilosophie und sie ist seit 2020 Mitglied im Deutschen Ethikrat. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Redaktionsleiter bei communio.de, dem Digitalangebot der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Mit Frauke Rostalski spreche ich heute über Vulnerabilität, über Verletzlichkeit. Frau Rostalski, ich bin am Rhein aufgewachsen und in meiner Schulzeit haben meine Freunde und ich am Sommer oft am Rheinufer gesessen und dann haben wir ein Lagerfeuer aus Treibholz angezündet und haben im Rhein gebadet. Wir wussten, dass das gefährlich ist, aber wir konnten das Risiko abschätzen. Wir kannten auch die Stelle und wussten, wo Gefahren lauern und sozusagen dieses kalkulierte Risiko eingegangen. Heute, 20 Jahre später, steht an dieser Stelle und überall in der ganzen Stadt stehen große rote Warnschilder, die in mehreren Sprachen davor warnen, dass das lebensgefährlich ist und man nicht in den Rhein gehen soll. Und es gibt auch schon immer seit längerem Stimmen, die ein Verbot des Badens im Rhein fordern. Was hat sich da in den letzten 20 Jahren verändert?
Ja, hier zeigt sich eine Facette der Vulnerabilität, die ich in meinem Buch ja näher bespreche. Und zwar eine höhere Risikoaversion, die damit einhergeht, dass wir uns als Gesellschaft und als Individuen immer mehr in unserer menschlichen Eigenschaft der Verletzlichkeit wahrnehmen. Ein Mensch, der verletzlich ist, beziehungsweise den Schwerpunkt seiner Selbstwahrnehmung auch darauf legt, der wird sensibler gegenüber Risiken. Der sieht vielleicht auch mehr Risiken als jemand, der sich als resilienter wahrnimmt. Der weitet also sein Risikospektrum aus. Und die Reaktion ist dann, also es müsste ja nicht zwingend so sein, dass man sagt, da ist ein Risiko, also muss auch reagiert werden. Aber das ist tatsächlich der Fall. Denn wenn ich mich als verletzlich definiere, dann neige ich auch dazu zu sagen, dann muss darauf auch reagiert werden. Denn ich möchte das Risiko dann erst recht nicht eingehen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Wie man auch sieht, dass das so in schleichenden Prozessen passiert. Zunächst die Warnung, dann möglicherweise künftig das Verbot. Hier sieht man nämlich noch einen weiteren Effekt, den ich in meinem Buch beschreibe, dass der vulnerable Mensch oder die vulnerable Gesellschaft dazu neigt, diese Risiken, die sie wahrnimmt, auch zu delegieren, was den Umgang damit angeht. Und zwar an den, der am stärksten in der Runde ist, der Staat.
Jetzt sagen Sie in Ihrem Buch, die vulnerable Gesellschaft, dass dieses verstärkte Bewusstsein für Verletzlichkeit eine Gefahr ist oder ein Problem, selbst eine Gefahr ist, ein Risiko nämlich für die Freiheit. Jetzt könnte man natürlich da einwenden, was ist denn so schlimm daran, dass wir heute also unsere wunden Punkte kennen und auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen, Übergriffigkeiten vermeiden, uns gegenseitig also besser schützen, achtsamer, rücksichtsvoller miteinander umgehen. Was ist das Problem daran?
Genau, und zunächst möchte ich gar nicht missverstanden werden. Mir geht es in meinem Buch in allererster Linie darum, auf aufzuzeigen, dass wir uns in einer immer verletzlicheren Gesellschaft befinden und dass, das haben Sie gerade gesagt, ein Spannungsverhältnis besteht zwischen dieser Vulnerabilität und der Freiheit. Ich zeige das dann an verschiedenen Gesetzesentwicklungen der letzten Jahre auf und möchte dann zu einem Diskurs anstoßen, genau darüber, nämlich über die Frage, wie viel Vulnerabilität wollen wir als Gesellschaft eigentlich? Ich stimme Ihnen vollkommen zu darin, zu sagen, dass es ja erstmal auch eine Errungenschaft ist, sensibler mit seinem Gegenüber umzugehen. Ja? Es gibt viele Beispiele, auch im Gesetz, wo ich persönlich der Ansicht bin, dass es einen Fortschritt bedeutet. Wir denken zum Beispiel an die Sexualdelikte, § 177 StGB, die Nein-heißt-Nein-Regel, ist ja sehr umstritten. Ich persönlich finde, dass es ein Fortschritt ist. Insofern würde ich nie pauschal sagen, es ist falsch, dass wir verletzlicher geworden sind. Ich finde aber, wir müssen erkennen, dass das ein Befund ist und dass es immer mehr auch ins Gesetz übergeht. Und an einem bestimmten Punkt wir uns als Gesellschaft fragen müssen, wollen wir diese Entwicklung eigentlich in dieser Form?
In welchen Bereichen, also können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, in welchen Bereichen nehmen Sie denn diese Tendenz wahr, in welchen so großen gesellschaftlichen Bereichen?
Sehr gerne.
Im Buch auch. Nennen.
Sehr gerne. Also einen Teilbereich habe ich ja schon genannt. Die sexuelle Selbstbestimmung hat als Rechtsgut in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren. Das hat sich in verschiedenen Strafgesetzen unter anderem auch niedergeschlagen. 177 habe ich schon genannt. Hinzu kommt auch die sexuelle Belästigung, die jetzt ins Gesetz aufgenommen worden ist. Und das finde ich ist immer ein ganz schönes Beispiel für meine These, die es bestätigt. Hier hat nämlich der Gesetzgeber schon in die Gesetzesbegründung die Formulierung aufgenommen, dass hiermit bislang unerhebliche Verhaltensweisen ins Gesetz aufgenommen werden. Man sieht also ganz klar diesen Shift. Etwas, was bislang als unerhebliches Risiko eingestuft wurde, wird jetzt als erheblich eingestuft, weil man sensibler geworden ist und auch zum Straftatbestand erhoben. Das ist ein Beispiel. Weitere Beispiele im Bereich der Ehrschutzdelikte. Auch hier unter anderem mit Blick auf diskriminierte Gruppen, aber nicht nur, auch in Bezug auf Personen, die im öffentlichen Leben stehen, also Politiker, hat es eine Ausdehnung von Strafbarkeit gegeben. Ein weiteres Beispiel für mich ist die Debatte um etwa Gehsteigbelästigung. Da hat es jetzt gerade die erste Lesung gegeben. Zur Erklärung, dabei handelt es sich um dieses Phänomen, dass Frauen vor dem Abbruch der Schwangerschaft auf dem Weg zu der entsprechenden Abbruchklinik angesprochen werden, auf dem Gehsteig, deswegen Gehsteigbelästigung. Zum Beispiel, indem jemand auf sie zukommt und sagt, können wir noch mal drüber sprechen? Oder ähnliches. Das soll ja unter bestimmten Voraussetzungen jetzt auch inkriminiert werden. Ich meine, als Ordnungswidrigkeit ist das vorgesehen. Da sieht man auch wieder eine größere Sensibilität gegenüber der vulnerablen Situation, in der die schwangere Frau, in der sie sich gerade befindet.
Das wären jetzt aus Ihrer Sicht Gegenargumente, zum Beispiel gegen dieses Verbot der Gehsteigbelästigung.
Genau. Es ist ja immer die Frage, in welchem Zusammenhang wir Eigenverantwortung und diese Rücksichtnahme auf Verletzlichkeit austarieren wollen. Also welches Verhältnis wollen wir da bestimmen? Und wir müssen, finde ich, bei der Gehsteigansprache sehen, dass wir sicherlich eine Person haben, die schwangere Frau, die in einer verletzlichen Situation ist. Ja, die hat sich das im Zweifel ja nicht leicht gemacht, die Entscheidung. Und wenn man jetzt angesprochen wird, direkt davor, kann das diese ganzen Gefühle wieder aktualisieren. Auf der anderen Seite haben wir die Meinungsfreiheit derer, die sie ansprechen wollen. Wir müssen ja sehen, wenn die Frau beleidigt wird, bedroht wird, in der Körperintegrität verletzt wird, das sind ja alles Straftaten. Es geht ja jetzt um dieses, ich komme auf sie zu, wie ich es gerade beschrieben habe, wollen wir mal drüber reden. Und da steckt natürlich die Meinungsfreiheit drin. Und nicht zu vergessen, besonders vulnerabel in der Situation ist ja einer, nämlich der Ungeborene. Und das kommt mir persönlich in der Debatte immer viel zu kurz. Es wird stark einseitig Vulnerabilität zugeschrieben mit Blick auf die Schwangere, was vollkommen richtig ist, ihr die Vulnerabilität zuzuschreiben. Aber man müsste sie eben auch auf den Dritten in der Runde, nämlich das Ungeborene, anwenden. Und dann würde man ja sehen, dass hier die Vulnerabilität sogar noch viel größer ausgebildet ist. Man muss einfach sehen, die Gehsteigansprache könnte für das Ungeborene die letzte Chance sein. Also schützt es das Leben.
Sie sagen auch, dieses gesteigerte Bewusstsein für Vulnerabilität, das wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie wir uns in der Gesellschaft miteinander verständigen. Sie sagen, das Diskursklima verschlechtert sich dadurch, das ist ja eine Wertung ja, von Ihnen, und unsere Debatten verrohen. Und das klingt ja jetzt erstmal auf den ersten Blick paradox. Also wieso wird die Debatte roher, wenn die Teilnehmer ein höheres Verletzlichkeitsempfinden haben?
Und ganz genau, was Sie auch richtig erkannt haben, hier werde ich auch in meinem Buch selber wertend. Hier geht es mir nicht nur um die Darstellung, sondern tatsächlich, da beziehe ich auch Stellung und bin der Ansicht, dass diese sogenannte Diskursvulnerabilität, so wie ich es getauft habe, ein echtes Problem für unsere freiheitliche Demokratie ist. Was ist damit gemeint? Wir erleben in Debatten immer häufiger, dass Menschen ihren eigenen moralischen Standpunkt so stark aufladen, dass es mehr oder weniger zu einem Element ihrer eigenen Persönlichkeit wird. Wenn jetzt jemand kommt mit einem Sachargument und versucht zu argumentieren, zu diskutieren, dann trifft es häufig diese Person persönlich, weil sie meint, das ist ein Angriff auf mich und kann das gar nicht differenzieren von der sachlichen zur Gefühlsebene und ist dann direkt auch in der Gefühlsebene. Und deswegen ist es für mich kein Widerspruch, dass in der Folge die Debatten verrohen. Und damit meine ich ganz konkret, Argumente werden ausgespart, Themen werden ausgespart, ganze Sprecher werden ausgeschlossen. Und das lässt sich erstmal psychologisch nachvollziehbar darauf zurückführen, dass die Person sich angegriffen fühlt, dass sie eben das Sachargument nicht als solches wahrnimmt, sondern als persönlichen Angriff.
Bei welchen Debatten hat sich das in Ihrer Sicht zuletzt gezeigt?
Ja, also im Buch nehme ich die Corona-Pandemie als Beispiel, der sich zwei Lager gebildet haben, mitunter ja auch von der Politik befeuert, die verschiedenen Teams, die da gebildet worden sind. Und eine Sprechkultur, die es in der Verrohung aus meiner Sicht vorher in Deutschland nicht gegeben hat, auch medial mitunter unterstützt, wo eben sehr negative Begrifflichkeiten verwendet wurden, auch für Minderheiten, aber natürlich auch in die andere Richtung. Das hat sich dann nach meiner Wahrnehmung fortgesetzt direkt im Sprechen über den Ukraine-Krieg, wo auch, ich erinnere etwa an diesen ersten offenen Brief, wo sehr herablassend, sogar in der Medien, teilweise von Politikern mit Menschen umgegangen wurde, die andere Meinungen hatten. Und wenn Sie was ganz Aktuelles jetzt heranziehen möchten, dann könnten wir ja wieder den Streit über den Gaza-Krieg nehmen, in dem sich aus meiner Sicht auch wieder entsprechende Diskursmängel aufzeigen lassen.
Da gibt es ja auch ein aktuelles Beispiel aus der Universität Köln. Auf das Thema gehen Sie nicht ins Buch an, aber Sie sprechen im Buch über diese Debatte um die Cancel Culture. Und hier an der Uni Köln ist eine Philosophin aus den USA, Nancy Fraser, ausgeladen worden von der Albertus Magnus Professur. Der Grund, sie hatte einen offenen Brief mit unterschrieben, in dem zum Boykott von israelischen Kultur- und Bildungseinrichtungen aufgerufen wird. Und dann jetzt haben sich wiederum Akademiker mit Nancy Fraser solidarisiert, die und ironischerweise auch solche, die vor einiger Zeit noch gesagt haben, es gibt keine Cancel Culture. Also das ist ja auf mehreren Ebenen ironisch. Jemand, der einen Boykottaufruf unterschreibt, wird deswegen gecancelt und anschließend gibt es Leute, die vorher bestritten haben, dass gecancelt wird, die sich jetzt darüber beklagen, dass diese Person gecancelt wird.
Und die Spirale geht noch weiter, weil jetzt in den USA Stimmen laut werden, die sagen, die Wissenschaftler sollen nicht mehr an die Universität zu Köln gehen.
Also soll die Universität Köln jetzt auch gecancelt werden?
Genau, ganz genau. Also vielleicht vorab zu dem Brief, den Nancy Fraser unterschrieben hat, den hätte ich nicht unterschrieben und ich halte ihre Position auch nicht für richtig. Gleichwohl ist die Art und Weise, wie die Universität zu Köln, also das Rektorat, mit der Angelegenheit umgegangen ist, aus meiner Sicht ein klares Beispiel für Diskursvulnerabilität. Die Demokratie ist eine Zumutung, weil man sich auseinandersetzen muss miteinander, weil man permanent aufeinanderprallt mit unterschiedlichen Meinungen. Das heißt, was der Rektor hätte machen sollen, ist das Gespräch unmittelbar zu suchen. Auszuladen ist doch ganz falsch. Wir müssen Gründe gegeneinander antreten lassen und das funktioniert nur im unmittelbaren Gespräch miteinander, zumal an einer Wissenschaftseinrichtung.
Jetzt sagen Sie, aus Positionen werden zunehmend Identitäten, also wer in seiner Meinung in Frage gestellt wird, der fühlt sich in seine Identität bestritten. Andere Autoren haben die Gefahr beschrieben, dass angesichts von immer mehr identitätspolitischen Konflikten in unserer Gesellschaft sozusagen echte Gerechtigkeitsfragen, andere wichtige Fragen in den Hintergrund treten. Sehen Sie die Gefahr auch?
Also zunächst mal ist es mir wichtig zu sagen, dass diese Vulnerabilität kein Minderheitenthema ist. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Deswegen wehre ich mich immer so ein bisschen gegen das Verständnis meines Buchs, dass es dabei um eine Kritik an diesen sogenannten Wokies ging. Denn das ist nicht der Fall. Aus meiner Sicht ist Verletzlichkeit allumfassend, vor allem im Diskurs. Ja? Also heute kann ja kaum noch jemand über eine Wärmepumpe sprechen, ohne irgendwie in Rage zu geraten. Und da kann man ja auch nicht behaupten, dass es ein wokes Thema wäre. Ich finde, dass wir gesamtgesellschaftlich in einen konstruktiven Diskurs wieder kommen müssen, weil sonst genau das droht, was Sie gerade gesagt haben. Wir kommen nicht mehr zu den relevanten Punkten. Wir kommen auch in Gerechtigkeitsdebatten insbesondere nicht mehr dazu, wirklich Argumente auszutauschen und schaden damit unserer Demokratie.
Wie verändern sich oder gibt es denn Punkte, wo sich durch diese Veränderungen hinsichtlich der Diskursvulnerabilität auch schon Rechtsprechung und Gesetzgebung geändert haben?
Also als Folge von Diskursvulnerabilität kann man, denke ich, durchaus die Ehrschutzdelikte heranziehen. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angetönt. Wir haben neue Straftatbestände, unter anderem einen, der die gruppenbezogene Beleidigung ahndet. Das ganz komplizierte Vorschrift, vereinfacht gesprochen, steht da drin, dass es besonders bestraft werden soll, wenn eine Person einen anderen beleidigt aufgrund eines Merkmals, das diese Person hat und das in der Öffentlichkeit unglücklicherweise, unzulässigerweise auch zu Diskriminierung führt, also zum Beispiel die Ethnie, die Religion oder ähnliches. Aus meiner Sicht ist das eine Reaktion des Gesetzgebers darauf, dass wir hier erkannt haben, da besteht eine Vulnerabilität in Diskursen, denn diese Personen erleben schon diese Diskriminierung und wenn sie dann deswegen noch beleidigt werden, aktualisiert sich das, vertieft sich vielleicht sogar.
Gibt auch, Sie erwähnen ja auch Gesetzgebungen in Bezug auf Ehrschutz von Kommunalpolitikern, die früher nicht in der Form geschützt worden sind.
Genau, das ist ein zweites schönes Beispiel. Früher eben Kommunalpolitiker nicht erfasst. Und das, was auch noch interessant ist, diese Vorschrift, von der wir gerade sprechen, also die Beleidigung, Verleumdung und so weiter gegenüber Personen im öffentlichen Leben, die war früher ein reines Antragsdelikt für die Nichtjuristen. Das heißt, dass nur der Verletzte auslösen konnte, dass ein Strafverfahren in Gang gesetzt wurde. Und mittlerweile kann auch die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen entscheiden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse vorliegt, dass sie die Ermittlungen führt, im Zweifel gegen den Willen des Opfers, gegen den Willen des Verletzten. Und hier, finde ich, sieht man das auch wieder sehr schön, wie auch die Eigenverantwortung schwindet. Nicht nur, dass diese Personengruppe verletzlicher wahrgenommen wird, man traut ihr auch weniger zu. Man sagt, im Zweifel wissen wir besser, ob da ein Strafverfahren durchgeführt werden muss oder nicht.
Jetzt könnte man ja sagen, gut, wir haben auch eine andere Medienlandschaft. Wir haben heute die sozialen Medien, die gab es früher nicht. Die Möglichkeit, dass sich da Stürme zusammenbrauen und Angriffe kollektiv ausgeübt werden, die ist eben ganz anders gegeben, als sie das früher war. Da muss ja die Gesetzgebung auch reagieren, um zum Beispiel Bürgermeister zu schützen vor dem digitalen Mob.
Ja, ich will auch gar nicht über die Kommunalpolitiker hier den Stab brechen. Ich finde nur, wenn man über diese Vorschrift diskutiert, ich habe da jetzt gar keine vorgefertigte Meinung, ob ich das gut oder schlecht finde, dass die ausgedehnt wurde, aber dann muss man im Blick behalten, dass hier ein Machtungleichgewicht vorherrscht. Sie haben ganz recht, dass die Möglichkeit besteht, mittlerweile in sozialen Medien sogenannte Shitstorms auszulösen, also auch wirklich massiv viel Kritik gegenüber einer Person zu äußern. Und auf der anderen Seite haben wir es aber mit Politikern zu tun, die sich grundsätzlich jederzeit eine Zeitung als Medium wählen können, um ihre politische Auffassung in die Lande zu tragen. Und das meine ich mit Machtungleichgewicht. Das muss man bei den Ehrschutzdelikten, finde ich, in besonderem Maße berücksichtigen, ohne den Shitstorm jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber um einfach auch nochmal eine Sensibilität für diese Schwäche auf der einen Seite deutlich zu machen.
Nun sagen Sie, gegen Ende des Buches, da schreiben Sie auch, dass das der entscheidende Punkt der Argumentation ist. Da sagen Sie, dieser Prozess, den Sie beschreiben in puncto Diskursvulnerabilität, der hat auch negative Auswirkungen auf das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaates. Warum?
Genau. Man könnte ja meinen, wenn ich davon spreche, Diskursvulnerabilität beeinträchtigt die Freiheit, dann ist die Meinungsfreiheit genannt oder bei Nancy Fraser ist die Wissenschaftsfreiheit. Stimmt auch. Aber für mich gibt es noch einen anderen Aspekt, der viel entscheidender ist. Unsere freiheitliche Demokratie setzt auf Aushandlungsprozesse. Das ist im Übrigen der große Vorteil, den die Demokratie gegenüber allen anderen Staatsformen hat. Jeder hat die Möglichkeit, mitzudiskutieren und damit gute Argumente vorzubringen, die gehört werden können. Und wenn wir jetzt diskursvulnerabel sind und es immer weiter werden, führt es dazu, dass wir Gefahr laufen, bestimmte Argumente nicht mehr zu hören, die wichtig wären, um unsere Entscheidungen als Gesellschaft zu treffen. Und die Gefahr, die dann eben besteht, ist, dass wir die Freiheit viel mehr einschränken, als es erforderlich gewesen wäre, wenn wir alle Argumente gehört hätten und alle Sprecher hätten mitreden lassen.
Aber gab es nicht in jeder Gesellschaft, in der Geschichte immer irgendwie Tabus, Dinge, die man nicht sagt oder tut? Denken wir mal historisch an die Majestätsbeleidigung oder Blasphemie oder so. Also Dinge, die eben ausgeschlossen waren.
Mit Sicherheit. Ja. Aber ich wüsste nicht, warum es das besser machen sollte. Aus meiner Sicht ist der offene Diskurs immer die bessere Wahl.
Sehen Sie die Gefahr, dass diese Verletzlichkeit von Diskursteilnehmern manchmal auch einfach nur behauptet wird, um in einer Debatte einen Punkt zu machen, also sozusagen Krokodilstränen zu heulen oder dass diese eine vermeintliche Opferposition zu instrumentalisieren, um dem anderen sozusagen zum Schweigen zu bringen.
Das ist schön, dass Sie den Punkt bringen, weil man den so oft liest, wenn es um diese Woken-Debatten geht, dann wirft nämlich jeder dem anderen ständig Verletzlichkeit vor. Also als Stereotyp der alte weiße Mann in Anführungsstrichen, der ja nur so getroffen ist, weil es um seine Machtansprüche geht, die ihm genommen werden sollen und deswegen so vulnerabel ist. Und auf der anderen Seite die vermeintlich woke Person, die sich in all ihrer Opferhaltung einfach nur so darstellen würde und in Wirklichkeit das gar nicht wäre. Unterm Strich kommt es für mich als Juristin nicht darauf an, ob die Leute das vortäuschen, ob sie es nicht vortäuschen. Sondern es geht einfach darum, werden valide Argumente vorgebracht, ja oder nein. Und deswegen schaue ich mir die Verletzlichkeit an, egal wer sie vorbringt und prüfe, ob was dran ist oder ob nichts dran ist.
Aber es müsste ja für Sie schon ein Kriterium sein, ob die Argumente, die die andere Seite vorbringt, vernünftig sind. Also ob die Rationalitätskriterien genügen.
Genau.
Ja, aber das war ja in der Corona-Debatte auch oft der Fall, dass dann die eine Seite gesagt hat, ja, die anderen sind einfach nicht wissenschaftlich informiert. Mhm. Sie müssen einfach mal sich sozusagen auf den neuesten Stand bringen und dann würden sie ihre Position ändern müssen.
Mhm, ganz genau. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel für eine rhetorische Figur der Diskurs. Vulnerabilität. Das muss nicht zwingend nicht so sein. Es kann auch sein, dass der andere einen Punkt hat, wenn wir jetzt mal die Pandemie heranziehen und jetzt mal wirklich die ganzen Verschwörungstheoretiker rausnehmen. Viele Menschen hatten ein ungutes Gefühl im Hinblick auf viele Corona-Schutzmaßnahmen, nicht zuletzt die Impfpflicht, weil sie epistemische Ungewissheit anders eingestuft haben als andere. Vielleicht auch als die Mehrheit. Die Mehrheitsgesellschaft, die eben in der Pandemie, es war ja eine große Mehrheit, die allgemeine Politik getragen hat, gesagt hat, die Wissenschaft, was ich als Wissenschaftlerin schon problematisch finde, die Wissenschaft hat gesagt und die anderen verstehen das einfach nur nicht oder wissen das nicht. Das war aber nicht immer der Fall, dass die epistemischen Grundlagen angegriffen wurden, sondern es wurde angegriffen, welche normative Relevanz es hat, dass immer noch Unwissen besteht. Beispiel Impfung. Wenn man da jetzt zum Beispiel die eine Seite sieht, die sagt, Karl Lauterbach zur damaligen Zeit, Impfungen haben keine Nebenwirkungen. War ja schon damals eine vollkommen unseriöse Aussage, muss man einfach sagen, weil es überhaupt kein Medikament gibt, das keine Nebenwirkungen hat. Nichtsdestotrotz wurde es nicht anerkannt, wenn man diese Position geäußert hat und gesagt hat, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, auch eine Impfung kann Nebenwirkungen haben. Und ich habe Angst vor der Unsicherheit, weil wir nicht genau wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es diese Nebenwirkungen gibt. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass man nicht immer pauschal sagen kann, der andere erkennt die Tatsache nicht an, sondern auch mal schauen muss, ob er möglicherweise einfach eine andere Wertung vornimmt. Und gerade in der Pandemie haben wir ja das Problem gehabt, dass viele die normative Seite, also das Wertende, das Abwägen von Gründen, einfach ausgeblendet haben. Dass man gesagt hat, die Wissenschaft und meinte damit nur die Naturwissenschaft, stuft das so und so ein und deswegen muss es getan. Aber das ist ja ein naturalistischer Fehlschluss. Da muss ja dazwischen nochmal ein Wertungsakt folgen.
Jetzt gibt es einen Gegenbegriff zur Vulnerabilität, das ist die Resilienz. Das haben Sie auch nochmal in einem Artikel in der Zeit ein bisschen ausgeführt, ja, sozusagen die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen gegenüber Risiken und Verletzungsgefahren. Würden Sie sagen, dass wir da als Gesellschaft ein Umdenken brauchen oder eine andere Kultur der Widerstandsfähigkeit?
Ja, jetzt fragen Sie mich natürlich nach meiner persönlichen Meinung. Und hier kann ich nicht entkommen. Also ich würde mich da der Risikoforschung anschließen, die das ja eigentlich schon seit den 80er Jahren mit Ulrich Beck als ganz großen Namen proklamiert, dass wir die Bevölkerung risikokompetenter machen müssten. Leider ist kaum was passiert in die Richtung. Stattdessen erlebt man, dass das genaue Gegenteil getan wird, indem zum Beispiel sehr reißerisch auch oft berichtet wird, sehr einseitig berichtet wird, was wiederum Unsicherheit in der Bevölkerung ausübt und damit eben auch die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen ungewisse Risiken noch weiter erhöht wird. Aus meiner Sicht müsste der Umgang mit Risiken, der Umgang mit Ungewissheit Element in der Schulbildung sein und auch viel besser kommuniziert werden durch die Medien und die Politik.
Wie erleben Sie das? Sie haben ja als Professorin mit jüngeren Leuten zu tun. Wie erleben Sie das bei Studierenden? diese Wahrnehmung? Ist das sozusagen das Bild, was man aus den USA manchmal hört, dass die Studenten so Schneeflocken sind, die also in Schutzräume gehen müssen, wenn sie irgendwie mit Fachliteratur konfrontiert sind, die sie verunsichert? Ist es hier in Ihrer Erfahrung, gibt es sowas hier bei uns auch?
Ich werde das schon öfters gefragt, aber ich muss da wohl eine Lanze brechen für die Jurastudierenden an der Universität zu Köln. Vielleicht ist das aber auch eine eigene kleine Bubble. Hier wird ziemlich gestritten und sehr offen und man kann sich auch ganz wunderbar austauschen. Ich habe zum Beispiel immer eine Veranstaltung, die heißt Medizinstrafrecht. Da sprechen wir die ganzen problematischen Themen an. Schwangerschaftsabbruch, Gehsteigansprache, was sie alles haben. Und es wird ganz offen diskutiert und gestritten und auch mit mir und deswegen aber wertschätzend, sodass jeder seine Meinung sagen kann. Deswegen, ich habe die Schneeflocken jedenfalls bei mir noch nicht gesichtet.
Vielen Dank für das Gespräch, Frauke Rostalski. Das Buch »Die vulnerable Gesellschaft – Die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit« ist bei C.H. Beck erschienen.
Dankeschön.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.